Es ist mir ein Riesenvorrecht, bei euch sein zu dürfen. Ich komme aus Langenthal, aus der FEG Langenthal. Einige von euch kenne ich hier auch schon. Und es gibt schon andere Connections, die ich herausgefunden habe. Und dann, ich war auch schon hier einige Male, vielleicht wissen das meistens mögen sich nicht daran erinnern, als Missionar. Ich war 13 Jahre in Brasilien Missionar und dann waren wir auch hier mal zu einem Vortrag über SAM Global. Und eine meiner ersten Predigten, die ich auswärts hatte, ich war so ganz frisch aus dem Seminar, bin dann Jugendpastor geworden, auch schon in Langenthal. Und einer meiner ersten Auswärtsorte war Aarau. Ja, das ist auch sehr interessant. Da war Armin noch hier. Schön, bei euch sein zu dürfen. Ja, wer ist mein Nächster? Das ist der Text von heute, der Titel von heute. Und ich möchte den Text lesen aus Lukas 10, Vers 25 bis 37. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, dann wirst du leben. Er aber wollte sich rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber, und die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er an ihm vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zur Zelle kam und ihn sah, ging er auch vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf, sein Tier, brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist dem, der unter die Räuber gefallen war, der Nächste gewesen? Er aber sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Ein Schriftgelehrter stellt Jesus eine Frage: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Also ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, aber warum sollte ein Schriftgelehrter, der ja sein Leben lang die Bibel studiert hat und kennt, also ein Theologe, warum sollte er eine solche Frage stellen? Er sollte es ja besser wissen als alle anderen. Es kann nur eines sein: Er will Jesus eine Falle stellen. Dieser religiöse Bibelkenner steht Jesus offensichtlich feindlich gegenüber. Und Jesus antwortet mit einer ganz spannenden Frage. Er fordert ihn heraus und er dreht sozusagen den Spieß um Und mit seiner Frage deckt er die Motivation, die bei diesem Schriftgelehrten dahinter steckt, auf. Er will sich rechtfertigen. Er will sich rechtfertigen, Vers 29. Denn das ist das wirkliche Problem des Schriftgelehrten. Und deshalb fragt ihn Jesus eben so zurück, was würdest denn du sagen, was das Gesetz ist? Und der Pharisäer macht daraufhin wirklich, muss man sagen, das muss man ihm zugestehen. Er macht eine sensationelle Zusammenfassung des Gesetzes. Eigentlich weiß er es ja. Liebe Gott so sehr, dass dich nichts anderes wichtiger ist als alles auf dieser Welt. Danke, dass ihr die PowerPoint zeigt, denn ich habe den Fernbedienung vergessen. Sehr gut. Liebe Gott so sehr, dass nichts dir wichtiger ist als alles auf der Welt. Dass du in ihm die ganze Erfüllung, Friede, Freude und Zufriedenheit hast. Letztlich geht es ja bei der Liebe zu Gott um Erfüllung von uns selber. Und das Zweite, das gehört genauso dazu, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das heißt, liebe ihn genauso, wie du dich selbst liebst hast. Also von ganzem Herzen, du liebst dich ja auch von ganzem Herzen, tief emotional, von ganzer Seele, hingebungsvoll, von ganzer Kraft, also mit allem Aufwand und von ganzem Verstand, also auch rational. Finde deine Freude und Erfüllung in der Liebe zum Anderen. Auch das kommt letztlich uns zugute. Und dazu wurden wir geschaffen zu einem erfüllten Leben, in dem der Mensch zu sich selber findet. Und das geschieht nur, er findet nur zu sich selber, wenn er in Beziehung lebt mit Gott und in Beziehung lebt mit den Menschen. Der Schriftgelehrte, der trifft also den Nagel auf den Kopf. Es ist einfach, bei 613 Geboten und Verboten, die es im Alten Testament gibt, ein gutes Gefühl zu haben. Weil wenn man da nur einige wenige Gesetze schon hält, die sehr offen, also sehr, sehr öffentlich wirksam sind, dann steht man schon sehr gut da. Aber diese beiden zusammengefassten Gebote, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, sie gehen viel weiter. Sie gehen viel tiefer, als es 613 Gebote je ausdrücken könnten. Und deshalb sagt Jesus zu ihm: Du hast recht, tu das, so wirst du leben. Ich muss das noch wegklicken zuerst. Sehr gut. Okay. Aber jetzt dämmert es dem Schriftgelehrten, was er da eigentlich rausgeplaudert hat. Und die Tragweite davon, und ihm kommen plötzlich x Situationen in den Sinn, wo er zwar das Gesetz gehalten hat, aber diese Zusammenfassung, die er selbst gegeben hat, nicht gerecht geworden ist. Hör gut zu, er hat das Gesetz gehalten. Er hat nichts Falsches getan. Er hat alles richtig gemacht. Er hat das Gesetz gehalten, nichts Falsches gemacht und alles richtig gemacht. Aber er hat das Richtige nicht getan. Nichts Falsches gemacht. Und alles, was er gemacht hat, hat er richtig gemacht. Aber das Richtige hat er gar nicht getan. Deshalb will sich der Pharisäer rechtfertigen. Das dämmert ihm. Und dann sucht er sich da einen Ausweg aus dieser heiklen Situation und er stellt Jesus eine philosophische Frage. Ja, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Könnte es nicht sein, dass mein Nächster gar nicht mein Nächster ist? Dass in gewissen Situationen ich mein Nächster gar nicht so lieben muss? Könnte es nicht sein? Und Jesus antwortet ihm mit einer Geschichte, die ihr ganz gut kennt, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und er beantwortet genau das, wer ist mein Nächster? Also es geht letztlich darum, wie wir uns selbst sehen in Bezug zu unserem Nächsten. Es geht um unsere Identität. Als was siehst du dich denn gegenüber deinem Nächsten? Das wird entscheiden, ob du dich rechtfertigst wie der Pharisäer oder ob du barmherzig handelst. Deine Identität. Und dazu möchte ich euch herausfordern. Unser Jahresthema in der FEG Langenthal, ich kenne eures leider nicht, aber unser ist Barmherzigkeit. Und Gott lieben und die Menschen lieben heißt, die Eigenschaften Gottes, seine Barmherzigkeit zu widerspiegeln. Doch der Schriftgelehrte muss sich rechtfertigen. Und wir haben zwei Personen, zwei Gestalten, die sich auf unterschiedliche Art und Weise rechtfertigen in dieser Geschichte. Der erste, der an diesem schwer verletzten, halbtoten Mann vorbeikommt, ist ein Priester. Es heißt, dass er von Jerusalem herabkam. Dazu muss man wissen, dass Jerusalem auf etwa 750 Meter Höhe liegt. Und interessanterweise, Jericho, vielleicht eine der tiefstgelegenen Städte der Welt, auf 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Also etwa 1000 Meter muss man runter und das ist eine enge Passstraße mit vielen Tälern. Eigentlich werden es ja nur 25 Kilometer zwischen den beiden Städten Luftlinie. Aber wenn man da so diese gewundenen Straßen runter muss, ich war selbst auch schon darauf, dann geht das 40 Kilometer. Also eine ganze Tagesreise. Und dann kommt noch dazu, das Gelände ist felsig, zerklüftet. Überall hat es Höhlen, also ein perfekter Ort für Banditen, um jemanden zu überfallen. Jericho war auch eine bekannte Priester- und Levitenstadt, in der ganz viele reiche Geistliche wohnten. Und der Priester, der hat ja in Jerusalem gedient, im Tempel. Zweimal im Jahr musste er ein paar Wochen zum Tempel, um dort zu dienen, eine Woche lang. Und der kommt jetzt an diesem halbtoten, schwer verletzten Mann vorbei und er macht einen weiten Bogen. Wir hören den Priester nicht, wie er sich rechtfertigt. Wir hören nicht, wie er sich verteidigt. Aber die Zuhörer, die wussten ganz genau, warum. Wir wissen es nicht. Uns ist diese Kultur vielleicht zu fremd geworden. Aber die Zuhörer wussten es, deshalb möchte ich euch ein bisschen erklären. Wenn ein Priester einen Toten berührt, wurde er dadurch unrein und musste sich aufwendig reinigen, rassen. Und er durfte sieben Tage im Tempel nicht mehr dienen. Aber er kam ja gerade zurück vom Dienst, vom Tempel. Er ging ja nach Hause, also kein Problem. Doch, Moment. Das galt nur, wenn der Tote, den man berührt hatte, ein Verwandter war. Wenn der kein Verwandter war, dann würde er seinen priesterlichen Status verlieren. Das heißt, für ihn stand nichts weniger als sein Beruf. Seine priesterliche Berufung, sein sozialer Stand, sein Ansehen vor den Menschen, alles, was ihn ausmachte, stand auf dem Spiel. Sollte er wirklich diesen Halbtoten jetzt am Boden berühren und helfen? Es könnte ja sein, dass der ihm in den Armen wegstirbt. Und da war natürlich dem Priester schnell klar, das kann ich gar nicht tun, das kann ich gar nicht wagen. Ich möchte ja doch Gott dienen. Das ist doch meine Berufung. Ich bin doch Priester. Ich möchte Gott dienen. Seht ihr, wie er diese beiden Gebote, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, nicht zusammenbringt? Wo liegt seine Priorität? Er möchte Gott dienen und er vergisst dabei seinen Nächsten. Doch damit hat er das Hauptmerkmal des barmherzigen Gott vergessen. Die Liebe zu den Menschen. Die Eigenschaft ist es doch, die die beim stellvertretenden Opfer im Tempel zum Ausdruck kommt. Er, der Priester, der dieses Opfer bringt, sollte es doch am besten wissen, was es heißt, dass Gott barmherzig ist. Wie konnte er das nur vergessen? Jesus sagt, Matthäus 9, Vers 13, geht aber hin und lernt, was es heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Wir dürfen nie Gott als Ausrede benutzen, anderen zu helfen. Denn die Liebe zu dem barmherzigen Gott verpflichtet uns, unseren Nächsten genau so zu lieben. Und der Priester macht einen weiten Bogen, heißt es. Wisst ihr warum? Wenn nur sein Schatten auf den Toten fallen würde, dann würde er unrein werden. Es war schon spät abends, der Schatten ist lang, deshalb ein weiter Bogen. So sagt es das Gesetz. Ich möchte euch fragen, um welche Menschengruppe macht ihr vielleicht einen weiten Bogen? Oder zumindest wechselt die Straßenseite, wenn ihr ihnen begegnet auf dem Gehsteig. Vielleicht haben wir Angst vor ihnen. Sind das vielleicht Prostituierte, Drogensüchtige, Trinker, die man manchmal auf öffentlichen Plätzen antrifft? Oder machst du einen weiten Bogen um Menschen mit trockenem Husten und Geschmacksverlust? Wovor hast du Angst, angesteckt zu werden und unrein zu werden, möchte ich mal sagen. Und in Hebräer 5, Vers 2 steht, dass ein Priester mitfühlend sein sollte, also barmherzig. Und Petrus sagt, wir Christen sind ein priesterliches Volk. Das ist unsere Berufung. Wir haben den Auftrag, die Barmherzigkeit Gottes wieder zu spiegeln. Das ist deine Identität, ein priesterliches Volk des barmherzigen Gottes. Deshalb muss diese Barmherzigkeit irgendwie sichtbar werden. Dann kommt der Levit vorbei. Leviten waren Diener im Tempel und sie waren den Priestern unterstellt und hört gut zu, es war sogar die Pflicht vom Levit, hinter einem Priester zu gehen. Also ich nehme an, die waren beide auf dem Weg. Der Priester wollte schnell nach Hause, hat ihn aufgeholt und der Levit hat gesagt, also den lasse ich lieber vorbei. Aus Respekt hat er ihn vorne vorbeigehen lassen. Die sind beide heruntergekommen von ihrem Dienst. Und nun muss man wissen, dass die Leviten in Israel eine ähnliche Rolle hatten wie die Polizei heute. Sie waren Wächter am Tor des Tempels in Jerusalem. Sie mussten dafür sorgen, dass in ihrer Stadt, also in Jericho, das Volk die Gesetze einhielt. Und sie hatten auch juristische Aufgaben und richteten das Volk. Und bei diesem heißt es, einem Polizist ist ja klar, dass er den Tatort anschauen ging. Er hat den Fall untersucht. Aber auch er ging vorüber. Hätte er nicht aufgrund seiner polizeilichen Stellung die Pflicht gehabt, etwas zu tun? Doch er wagt es nicht. Denn vielleicht hat er Angst und er denkt, oh, das ist ein fieser Trick, da stellt sich einer halb tot und wenn ich ihm helfe, dann überfallen sie mich. Als Levit und Hüter des Gesetzes in Jericho hat er schon viele, viele Geschichten gehört, wie das so läuft auf dieser Straße. Und zudem war er alleine. Und das weiß jeder Polizist, ohne Partner mache ich nichts. Keiner gibt mir Deckung. Seine Erfahrung hat ihn an der Barmherzigkeit gehindert. Er wagt sich nicht alleine in die Gefahrenzone. Und ich muss sagen, mir ist es auch schon so ergangen. Einmal, als ich noch in Brasilien wohnte, als Missionar, mussten wir 300 Kilometer nachts zurückfahren in unsere Stadt. Es war schon spät. Wir nahmen einen kürzeren Weg, aber dafür umso gefährlicher, eine bekannte Straße für Überfälle, unbewohnt, durch den Busch, durch viele Rinderfarmen vorbei, an vielen Rinderfarmen vorbei. Es gab keine Beleuchtung, keine Signalisation, wie das oft ist auf schlechten Straßen. Und ich wusste, irgendwo auf der Strecke ist eine Brücke, die war eingestürzt, nur noch die Hälfte befahrbar. Und ich wollte ja die richtige Seite treffen. Und es war dunkel und es regnete in Strömen. Dann kommt noch dazu, ich hatte zwei Schweizer Besucher bei mir im Auto, die sprachen kein Wort Portugiesisch, die waren nicht ortskundig. Ich war der Einzige, der sich auskannte. Und plötzlich sahen wir am Straßenrand einen Mann liegen und daneben ein Motorrad auf dem Boden. Ich verlangsamte vorsichtig, machte einen weiten Bogen und fuhr vorbei. Schlimm. Also ich habe heute noch ein schlechtes Gewissen. Ganz schlimm. Aber jetzt muss ich doch noch erzählen, warum, wie es dazu gekommen ist. Und das fängt noch einige Jahre früher an. 3 Jahre zuvor waren wir auch schon abends unterwegs nach einem langen Gottesdienst. Und ich hatte das Auto voll Menschen aus unserer Gemeinde. Wir hatten eine andere Gemeinde besucht, die ein Jubiläum feierte. Und hinter mir war noch ein Diakon, auch voll Menschen. Und es geschah doch genau dasselbe schon vorher. Wir fuhren auch an der Straße, da lag ein Betrunkener auf der Straße. Und ich hielt sofort an. Ich ging raus und hielt auch das andere Auto hinten dran an. Und ich und der Diakon nahmen den Betrunkenen und stellten, da konnte er nicht mal gehen. Wir haben ihn dann auf die Seite der Straße aus der Gefahrenzone hinaus genommen. Und als wir dann vorbei waren, das gemacht hatten, da habe ich so auf Schweizerdeutsch gesagt, einen richtigen Zammeschiss bekommen. Der Diakon hat mir gesagt, Simon, mach das nie wieder. Du hast uns alle in größte Gefahr gebracht. Das wird regelmäßig wird das so gemacht, damit man Leute überfällt. Meine Erfahrung hat mich daran gehindert, ein zweites Mal Barmherzigkeit zu zeigen. Das rechtfertigt nichts, aber es erklärt vieles. Und darum macht sich auch der Levit aus dem Staub. Kommen dir solche Erfahrungen auch in den Sinn? Oder vielleicht sind es Vorurteile gegenüber gewissen Menschen? Wir haben Angst um uns selbst, dass wir plötzlich selber das Opfer werden. Oder wir haben Angst, wir könnten ausgenutzt werden. Man könnte unseren guten Willen missbrauchen. Plötzlich sind wir selber das Opfer. Die Liebe zu uns selbst stellen wir also plötzlich höher als die Liebe zum Nächsten. Auch das hat mit diesem Doppelgebot zu tun. Man kann sich also sowohl mit Gott wie auch mit sich selber rechtfertigen. Und das hindert unsere Barmherzigkeit. Und warum rechtfertigen wir uns denn eigentlich? Weil wir uns wie die beiden Reisenden in einer Position fühlen und in einer Position sehen der Überlegenheit. Schließlich sind ja nicht wir, die da am Boden liegen, oder? Wir können ja selber entscheiden, ob wir helfen oder nicht. Wir schauen also von oben herab und dann entscheiden wir, ob wir Barmherzigkeit tun oder nicht. Und dann kommt der Druck, man muss ja barmherzig sein und ja, dann tun wir es, weil wir müssen. Und jetzt kommt der Samariter. Er handelt sofort, wie wenn er einen Samariterkurs besucht hätte. Wir sehen hier ein Bild vom Künstler Jan Weinands. Man sieht da den Samariter, wie er den am Boden pflegt. Man sieht auch zwei andere Gestalten da hinten, die verschwinden. Das sind die beiden anderen. In den Augen der Juden ist der Samariter ein Ungläubiger, ein Heide und er weiß nichts von Gott. Also von Gott lieben ist da gar keine Rede. Die Samariter waren sogar aus verschiedenen Gründen die Feinde der Juden, so wie der Pharisäer, der auch sehr feindlich gesinnt ist, Jesus, der will ihn in die Falle locken. Also das waren die Feinde der Juden. Im Gegensatz zu den Landsmännern des Überfallenen hätte er ja jeden Grund gehabt, sich zu rechtfertigen. Erstens weiß er nichts von Gott und vom Opfer und zweitens kann er sagen, diesem Juden, das geschieht ihm, er hat recht. Er hätte einfach weitergehen können, ohne zu überlegen. Also das hätte ihm niemand übel genommen. Doch was tut er? Er schaut hin. Das ist der erste Schritt. Wir müssen hinschauen. Er hat Mitleid. Er identifiziert sich mit diesem Mann. Und er geht zu ihm hin. Er wagt es, ganz nah zu gehen, in die Gefahrenzone. Und ich sage euch etwas. Es ist nicht möglich, Barmherzigkeit zu sein aus der Ferne. Es ist nicht möglich, Barmherzigkeit zu sein im Livestream. Sorry, muss ich euch einfach sagen, die ihr da zuschaut. Auch ein Grund, hier dabei zu sein, jeden Sonntag. Er gießt Öl und Wein auf seine Wunden. Das war damals ein gängiges Desinfektions- und Heilmittel. Er verbindet ihm seine Wunden. Er trägt ihn aus der Gefahrenzone weg. Oder besser gesagt, sein Esel trägt ihn. Er versorgt ihn an einem Ort der Ruhe und der Erholung. Und er bezahlt für ihn im Voraus, ohne zu fragen, ob der Jude ihn jetzt vielleicht ausnutzt. Es kann ja sein, dass der nur einige Gratis-Tage im Spa wollte. Und zuletzt kommt er für ihn zurück und er schaut nach ihm. Und warum tut er das? Was befähigt einen Menschen, so etwas zu tun? Ist er einfach ein außergewöhnlicher, barmherziger Samariter? Oder ist er ein ganz normaler Bürger, Student, Arbeitgeber wie du und ich? Wir wissen es nicht. Wir merken aber, dass sich Liebe zum Nächsten und die Liebe zu Gott, das lässt sich nicht voneinander trennen. Wer Gott liebt, liebt seinen Nächsten. Und wer seinen Nächsten liebt, wie der Samariter liebt Gott, das gehört zusammen. Wer ist nun mein Nächster? Nun stellt Jesus eine höchst interessante Frage. Das ist mir wirklich erst bei der Vorbereitung dieser Predigt aufgefallen. Er fragt ihn, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Plötzlich habe ich so zu überlegen bekommen, Moment, irgendetwas stimmt an dieser Frage nicht. Sollte es nicht heißen, wer hat sich jetzt gegenüber diesem Überfallenen wie sein Nächster ausgewiesen? Wer hat wie sein Nächster gehandelt? Oder sollte die Frage nicht sein, wer war jetzt barmherzig? Aber das ist nicht die Frage, die Jesus stellt. Mit wem soll sich denn der Schriftgelehrte identifizieren? Der Schriftgelehrte, der gefragt hat, wie er das ewige Leben erhält. Wer ist der Schriftgelehrte in dieser Geschichte? Oder fragen wir mal umgekehrt, wer möchtest denn du gerne sein in dieser Geschichte? Ja klar, wir wollen doch alle den barmherzigen Samariter sein, oder nicht? Hä? Genau, den wollen wir sein. Aber mit wem soll er sich identifizieren? Schau noch mal die Frage ganz genau an. Wer ist dem, der unter die Räuber gefallen ist, der Nächste? Ha! Wer ist die Identifikationsfigur? Der unter die Räuber gefallen ist. Der Halbtote schwer verletzte Überfallene am Boden. Das ist die Person der Identifikation. Man hat ihm alles weggenommen, fast gar sein Leben. Man hat ihn wie Abfall am Wegrand zurückgelassen. Und ich frage euch, wer von euch möchte denn diesen gerne sein? Betretene Stille. In Hesekiel 16, Vers 3 bis 9 wird das Volk Israel beschrieben wie ein halbtotes, neugeborenes, nacktes Baby, das von den Eltern an den Wegrand geworfen worden ist, das in seinem Blut liegt, das niemand will. Doch in der Stelle heißt es, dass Gott vorüberging und er sah es, er nahm es an und er wusch es und er salbte es mit Öl und er segnete es. Diese Stelle muss dem Pharisäer bekannt gewesen sein. Wahrscheinlich ist sie ihm bei dieser Frage auch in den Sinn gekommen. Das ist die Identität, die Voraussetzung, damit wir Gottes Barmherzigkeit verstehen und ergreifen und zu unserer Barmherzigkeit werden lassen können. Solange du nicht erkennst, dass du der bist, der halbtot am Boden liegt oder lag und dass dir jemand geholfen hat, wie dem Samariter, diesem schwer verletzten, halbtoten Mensch geholfen hat, kannst du die Barmherzigkeit nicht verstehen, kannst du sie nicht erlangen, kannst du eine Haltung der Barmherzigkeit nicht bekommen. Und die Frage war nach dem ewigen Leben. Ich will sogar behaupten, kannst du das ewige Leben nicht erlangen. Wir sind die Halbtoten am Wegrand. Wir wissen nicht mit Sicherheit, ob es Jesu Absicht war, mit dieser Geschichte auf sich hinzuweisen. Das ist nicht unbestritten. Aber es ist ganz klar, dass der Samariter doch in seiner Handlung an Jesus erinnert. Jesus hat uns geliebt, als wir wegen unserer Ungerechtigkeit noch Feinde waren, heißt es in Römer 5, Vers 10. Jesus, unser Feind, wendet sich uns zu wie der barmherzige Samariter. Jesus schaut hin. Er schaut auf unser Elend, auf unsere Sünde, auf unsere Verlorenheit. Es ist ihm nicht egal. Er kommt her zu uns aus Liebe. Er zeigt gewagte Liebe und er macht sich angreifbar. Jesus hat Mitleid mit uns. Das wird in unzähligen Stellen in der Bibel immer wiederholt. Jesus heilt uns. Er verbindet uns. Er trägt unsere Schuld auf sich. Er versorgt uns und bringt uns zu einem Ort der Ruhe, einer friedlichen Beziehung mit Gott, einem Ort, wo wir in Gott ruhen dürfen. Vor dem Kreuz, komm ich zur Ruhe, haben wir vorhin gesungen. Und er hat am Kreuz für uns bezahlt und es waren nicht nur 2 Silberstücke. Es hat ihn alles gekostet. Und jetzt kommt das Beste. Er kommt zurück für uns. Und das hat er alles für dich getan, der du in deiner Sünde, in deiner Unwürdigkeit, in deiner Angst, in deiner Machtlosigkeit halbtot, nackt am Wegrand liegst, entblößt von deiner Menschenwürde, bestohlen vom Feind. Und jetzt frage ich dich noch einmal, was ist deine Identität gegenüber dem Nächsten? Ist es die eines sozial besser Gestellten, der barmherzig hinunterschaut? Oder die eines Menschen, der aufgrund seiner Erfahrung jedem misstraut. und vorübergeht und nicht mehr hinsehen kann und sich mit dem Elend abgefunden hat? Oder ist deine Identität die eines Halbtoten, den Jesus gerettet und geheilt hat? Ja, man muss kein Profi sein, man muss keinen Samariterkurs besucht haben, um barmherzig zu sein. Man muss kein Profi sein, um diakonisch mit etwas, das Gott einem geschenkt hat, anderen zu dienen. Du musst aber die Identität haben eines Menschen, den Jesus vom sicheren Tod erlöst hat. Und wenn man jetzt das zuerst liest, dann zerbricht man daran. Nämlich dann erst sagt Jesus, geh hin und tu dasselbe. Dann erst, wenn wir das begriffen haben. Viele Menschen machen sich einen Riesendruck. Ah, ich muss das Gleiche machen, wie Jesus getan hat. Und merken nicht, dass es eigentlich schon in der Wurzel falsch ist, weil ihre Identität nicht die richtige ist. Dann erst, wenn wir das begriffen haben, sagt Jesus, geh hin und tu dasselbe. Dann hat nämlich die Gestalt von Jesus in uns Raum genommen. Seine Barmherzigkeit unser Herz und unser Leben erfüllt. Diese Liebe kann nur haben, wer die Liebe selbst an sich und seinem Leben erfahren hat und sie immer wieder sich daran erinnert, woher er kommt und was Jesus für ihn getan hat. Ich möchte zum Schluss jetzt beten und dann singen wir ein Lied. Ei für alli mal. Oder ich weiß nicht, wie es auf Aargauer Deutsch heißt. Ei für alli mal vielleicht. Genau. Beten wir. Ja, Herr Jesus Christus, danke dir für diese Botschaft. Lass uns nicht oben herunterschauen. Herr, ich bitte dich, bewahre uns vor Vorurteilen, vor schlechten Erfahrungen, die uns daran hindern, das Richtige zu tun. So oft machen wir das Richtige und wir machen nichts falsch, aber das, was du uns dazu berufen hast, nämlich Barmherzigkeit zu zeigen, das zeigen wir nicht, weil wir nicht in dir unsere Identität gefunden haben. Herr Jesus, danke, dass du uns geheilt hast, dass du unsere Sünden vergeben hast, weil du am Kreuz für uns gestorben bist. Und füll uns immer wieder neu mit dieser Sicht, damit wir ein Herz der Barmherzigkeit haben, so wie du barmherzig bist. Amen.